Unser Hunger zieht die Gegenwart Gottes an. Immer wenn du Hunger hast nach Gott, dann bringt es die Gegenwart Gottes. Wenn Menschen gebetet haben, Menschen gesucht haben, dann kam Gott und hat Erweckung gebracht. Und es ist einfach so, wir können es diesen Hunger selber nicht geben, aber wir können es aufmachen. Und ich habe das heute Morgen so, hier war eine Schwester, sagte, Mensch, die Gegenwart Gottes ist irgendwie heute Morgen spürbar. Und ich dachte so, naja, irgendwie spürt es noch gar nicht so. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und es ist so wichtig, dass wir uns darauf einlassen, ja, sodass wir echt die Augen schließen, wenn du es möchtest, und auf Jesus schaust und nicht irgendwo mit deinen Gedanken sonst wo bist, weil ich erlebe das immer wieder, du verpasst dann etwas. So, ne? Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich so uns auf ihn ausrichten. Und danke nochmal für den Lobpreis, Anna-Maria, es war richtig stark, Hammer. Genau. Mein Thema heute Morgen ist so ein bisschen die Richtung, wie dein Glaube stark wird. Oder wie unser Glaube stärker wird. Und wie mehrt Jesus oder wie mehrt Gott den Glauben oder dieses Vertrauen in ihm, in unserem Leben an ihm. Und du hast wahrscheinlich auch schon mal diese Situation gehabt, wo du sagst, Herr, ich möchte mehr Glauben haben. Oder gib mir Kraft, dass ich glauben kann oder dir mehr vertrauen kann. So, ne? Hilf mir, da durchzugehen. Und im 2. Timotheus 4,7, wir haben heute ein paar Bibelstellen, aber das ist trotzdem cool. 2. Timotheus 4,7, da heißt es, oder schreibt Paulus, doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. So, es geht hier also um einen guten Kampf, den wir in Jesus kämpfen, im Glauben. Und es geht um diesen guten Kampf, den wir wirklich kämpfen, um letztendlich das Ziel zu erreichen. So, ne? Und dieser gute Kampf wird auch nicht aufhören. Und das Starke ist, Jesus hat diesen Kampf schon gewonnen und wir brauchen eigentlich nur in ihm bleiben und ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und es ist ein guter Kampf, der in Jesus gekämpft werden darf. Unser Glaube. Und ja, das Ding ist einfach, es fällt uns nicht in den Schoß, sondern wir müssen aufstehen. Das heißt, wir müssen immer wieder vertrauen, uns aufmachen. Wir dürfen nicht auf dem Sofa sitzen bleiben und chillen, sondern wir müssen sagen, Jesus, ich möchte da einfach ein Stück tiefer mit dir gehen und weitergehen. Und ich hätte gerne mehr Glauben, du auch? Hättest du auch mehr Glauben in deinem Leben oder mehr Vertrauen? Ja, dass Gott sagt, hey, das machst du jetzt und dann gehst du einfach los. Oder dass du mutiger betest oder dass du für Menschen betest oder sie zu Jesus einlädst und nicht zweifelst und auch vielleicht denkst, jetzt habe ich keine Zeit, aber jetzt bin ich ja in der Kasse und sprich die Person trotzdem an. So, ne? Und du wirst sehen, Gott stellt sich dazu, wenn du mutig bist. Wenn wir ihm vertrauen, stellt er sich dazu. Und wie ich schon mal sagte, unser Hunger, unsere Sehnsucht nach ihm zieht seine Gegenwart an. Und deswegen, das möchte ich so sehr. Wir lesen im Neuen Testament, dass die Jünger genau das gleiche Problem hatten. Sie kommen zu Jesus und sagen, Herr, stärke unseren Glauben. Herr, schenk uns doch mehr Glauben. Und wir lesen das in Lukas 17,5. Da sagen sie, hilf uns, Jesus, dass unser Glaube größer wird. Hilf uns, Herr, dass unser Glaube größer wird. Warum? Weil Jesus hat davor gepredigt, er hat einige Dinge gesagt, unter anderem ging es auch um Vergeben und Glauben. Und dann ist diese Reaktion, Herr, hilf uns doch oder gib mir mehr Glauben. Und dann ist die Frage, warum? Wie kam es zu diesem Wunsch? Wir lesen dann Folgendes. Jesus sagt nämlich, wenn dein Bruder sündigt oder deine Schwester, vergib ihm. Und wenn er dir 7-mal am Tag Unrecht tut und jedes Mal umkehrt und um Vergebung bittet, vergib ihm. So. Und die Jünger haben gedacht, Alter, wie soll ich das denn schaffen? Herr, wenn meine Frau 7-mal am Tag gegen mich sündigt oder ich gegen sie, also einmal ist okay. Und das sind ja manchmal nicht so kleine Dinge, sondern manchmal sind das richtig große Sachen, dass wir sagen, Herr, ich muss loslassen, ich muss vergeben. Und die Jünger sagen, Jesus, wir brauchen da mehr Glauben. Wir brauchen da mehr Glauben. Wenn das, was du uns da sagst, wenn wir das leben sollen, brauchen wir mehr Kraft von dir. Und es ist ja so, ich kann vom Herzen her oder vom Kopf her vergeben. Ich kann sagen, ja, ich vergib dir jetzt und im Herzen dauert das. Aber 7-mal am Tag oder noch mehr. Er hilft mir zu glauben und zu vertrauen. Auch wenn meine Frau, mein Mann, mein Kollege, mein Freund, meine Freundin, mein Chef, wer auch immer mich enttäuscht. Und das griechische Wort, was hier eigentlich im Urtext steht, ist das Wort pistis. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und davon wird das Verb pisteo abgeleitet. Und pisteo meint eigentlich so ein lebenspraktisches Vertrauen in jemanden. Also Glaube heißt eigentlich, dass ich ein lebenspraktisches Vertrauen in eine Person habe, in dem Fall in Jesus. Und die Jünger meinten hier nicht, Jesus, hilf uns mehr zu glauben, dass es dich gibt. Nein, weil Jesus haben sie ja gesehen. Das ist ein Vorteil von den Jüngern. Sie haben Jesus mich gesehen. Wir haben Jesus, die meisten von uns, noch nicht leibhaftig gesehen. Also es ging nicht darum zu sagen, Jesus, hilf uns mehr, dass wir glauben, dass es dich gibt, sondern es ging darum, Jesus, das, was du uns lehrst, das wirklich zu ergreifen und das wirklich dir zu vertrauen, dass du uns die Kraft gibst, das zu leben. So, wenn wir verletzt werden, sollen wir trotzdem vergeben. Nein, wir müssen sogar vergeben, weil Gott sagt, wenn du nicht vergibst, kann ich dir auch nicht vergeben, Matthäus 6, 14. Wenn wir krank sind oder krank werden, dass wir glauben, Vertrauen haben, Herr, du wirst mich da durchtragen und du wirst mir auch Heilung schenken. Oder wenn ich kein Geld mehr habe, wenn das Geld knapp ist, Herr, dass er uns auffordert, großzügig zu sein vielleicht sogar, obwohl ich gar kein Geld habe und so weiter. Wenn ich Entscheidungen treffen muss, aber die Richtung noch gar nicht genau weiß. Oder wenn ich warte auf Veränderung, auf einen Partner oder auf einen Durchbruch. Oder wenn ich loslassen soll, was ich eigentlich loslassen muss, damit ich nicht länger kontrolliere. So, dieses Pisteo heißt, ich verlasse mich auf dich, Jesus, in jedem Bereich meines Lebens. Ich vertraue dich mir immer wieder an und ich glaube, dass du mit mir durch jede Herausforderung meines Lebens gehst. Also es geht nicht um Dinge im Kopf, sondern es geht darum, dass wir in unserem Herzen das verstehen und dass wir im Herzen mehr und mehr lernen, ihm zu vertrauen. Und wie gesagt, und die Frage ist ja nun, wie hilft Jesus uns, wie hilft der Vater uns oder der Heilige Geist uns, ihm mehr zu vertrauen? Wie macht es Gott praktisch, dass wir unser Vertrauen gestärkt wird? Ja, wie sieht das praktisch aus? Und ich sage dir eins, mir gefällt die Antwort nicht und dir wird sie auch nicht gefallen. Ihr wisst schon die Antwort eigentlich. Es ist immer wieder so, dass Gott uns in Situationen hineinbringt, wo wir ihm vertrauen müssen oder wo wir ihm glauben müssen. Dadurch stärkt und baut er unseren Glauben. So, wenn du also erlebst, Jesus ist dein Versorger, wenn es dir wirklich schlecht geht, dann weißt du, er versorgt dich. Oder wenn du, keine Ahnung, wenn du durch schwierige Zeiten durchgehst und du weißt, er hat mich da durchgetragen. Wenn du heute mal zurückschaust und einige von euch sind schon etwas älter und vielleicht auch schon länger mit Jesus unterwegs, ne? Wenn du mal zurückschaust in dein Leben, wirst du merken, wie Gott dich all die Jahre treu getragen hat, dir Dinge gezeigt hat, dich in Freiheit geleitet hat und letztendlich immer wieder deinen Weg geebnet hat und dir gezeigt hat, welchen Weg du gehen sollst. Und so, das ist doch einfach stark. Oder wenn wir erleben, dass Jesus der Arzt ist, wenn wir erleben, wir beten und Jesus heilt uns, wenn er in einer aussichtslosen Situation Heilung schenkt und wir nicht erst immer dem Hausarzt, dem Arzt oder unseren Medikamenten vertrauen. Das ist unser Problem hier in Europa oder in der westlichen Welt, dass wir immer erst denken, okay, ich kann ja immer noch zum Arzt gehen und ich habe ja immer noch hier meine kleinen Pillchen, die ich dann jeden Tag zu mir nehmen kann. So. Nein, Jesus sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, oder der Vater sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin Jahwe Rapha. Und es ist so stark, wir erleben Heilung, wenn wir uns wirklich auch auf sein Wort und auf ihn stellen. So. Wie wächst dieser Glaube? Ganz einfach, ich merke das bei mir, ich werde langsam älter, ich muss was tun, ich muss unbedingt was tun, weil die Muskeln bauen ab. Und ein Muskel, den du nicht gebrauchst, er baut ab, er wird schwächer. Und er wächst aber, wenn du ihm Widerstand zufügst. Ne? Also wenn du ihn trainierst, wenn du arbeitest oder in die Muckibude gehst oder keine Ahnung, oder Armdrücken machst oder ich weiß es nicht. Es fühlt sich manchmal nicht gut an. Das bringt uns zum Schwitzen und es schmerzt auch. Man kann auch Muskelkater bekommen. Aber am Ende bekommen wir einen dickeren Bizeps. Aber unsere Muskeln werden gebaut. Und genauso ist es mit unserem Vertrauen, unserem Glauben in Jesus. Ja? Gott entwickelt deinen Glauben nicht, indem er sagt, schnippst, jetzt hast du mehr Glauben. Oder schnippst, jetzt sitzt du auf deinem Sofa und es passiert alles und es wird besser. Das Ding ist einfach, Gott führt uns durch Prüfungen und Herausforderungen. Ja? Und ich möchte nicht, dass du jetzt an Prüfungen denkst, wo du beim deinen Führerschein, deine Universitätsprüfung oder deine Ausbildung oder was auch immer, sondern Gott ist viel besser. Er ist wie ein Papa, er ist ein Vater. Bei ihm geht es nicht so nach dem Motto, bestanden, gut gemacht oder durchgefallen, Pech gehabt. So ist er nicht. Sondern Gott, er hat ein Training mit dir und mit mir vor. Er trainiert uns. Er feuert uns jeden Tag an. Und der Heilige Geist will alles tun, wird alles tun, dass du Jesus mal ähnlicher wirst. Aber es liegt an dir und an mir, dass du sagst, Herr, ich vertraue dir da und ich gehe auch auf in diesem Moment weiter. Ich gehe auch jetzt wieder ein Stück auf dem Wasser und ich bin dir gehorsam. ja, genau. So wie Eltern ihre Kinder erziehen, ne? Also wir haben ja 3 Kinder, wir hatten auch Pflegekinder zwischendurch und wir haben unsere Kinder erzogen oder wir haben sie gefördert, sage ich mal. Wir haben sie herausgefordert. Das heißt Erziehung. Das heißt, ich habe zu meinen Jungs gesagt, hey Jungs, ihr müsst eure Bremse mal wirklich hier am Rad wirklich reparieren. Ihr müsst sie, ich habe ihnen das gezeigt. Und da habe ich natürlich darauf geachtet, dass sie das auch tun. Manchmal haben sie es nicht getan. Da war ich sauer oder war, da habe ich gedacht, jetzt fahren die mit kaputten Bremsen durch die Gegend. Und da habe ich ihnen gezeigt, hey, ihr müsst euer Fahrrad instand halten. Warum? Ich habe sie erzogen, weil ich wollte, dass es ihnen gut geht, dass sie keinen Unfall bauen. Und genauso ist der Vater im Himmel, er fordert dich, er fördert dich, damit dein Glaube wächst, damit dein Glaube stärker wird. Er ist immer bei dir, aber er führt dich immer ein Stück tiefer, wo du merkst, ich brauche sein Vertrauen, ich brauche das Vertrauen, dass er bei mir ist. So, ne? Als ich 5 Jahre alt war, durfte ich mein Seepferdchen machen. Und ich bin mit meinem Dad und seinem besten Freund, jeden Freitag waren wir schwimmen. Mal waren wir in einem Ort, da war das Wasser richtig warm. Und dann waren wir an einem Ort, da war das Wasser mal eiskalt. Und ich weiß noch, ich habe mein Seepferdchen geschafft, im Nichtschwimmerbecken irgendwie so konnte ich so halbwegs schwimmen, mich über Wasser halten. Und dann sagte mein Papa, und jetzt gehen wir ins Schwimmerbecken. Und es war richtig tief und es war richtig durchsichtig. Und ich hatte richtig Angst oder ein bisschen Angst, aber ich wusste, mein Papa ist bei mir und ich hatte auch noch diese Schwimmflügel irgendwie an. Und dann sind wir in das Wasser rein und ich durfte schwimmen und ich wusste, mein Vater ist bei mir und auch sein Freund war dabei in der Nähe und mir kann nichts passieren. Und dann kam der Moment, wo ich diese komischen Dinger abnehmen musste, diese Schwimmflügelchen und mich alleine über dem Wasser halten musste. Und ich habe gemerkt, hey, das Wasser trägt mich ja. Das Wasser trägt mich und mein Vertrauen, dass ich es ja kann, dass ich es gelernt habe, trägt mich. Und genauso ist es so, dass Gott uns trägt und dich trägt. Ja? Okay, Jakobus 1, Vers 2. Jakobus schreibt Folgendes. Er sagt, liebe Brüder und liebe Schwestern, betrachtet es als einen besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Also, wir sollen uns freuen, wenn unser Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Dieses Wort hart, Bruder, es wird hart, sagen die Leute heutzutage. Weißt du, Gott führt uns, er führt uns tiefer. Und im Hiob 7, Vers 17, da schreibt Hiob, was ist der Mensch, dass du so großes Aufheben um ihn machst? Warum achtest du auf ihn? Die Antwort ist einfach, weil er dich liebt, weil er uns liebt. Du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst ihn jeden einzelnen Augenblick des Tages. Du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst ihn jeden einzelnen Augenblick des Tages. Ja, jetzt denkt ihr natürlich, Gott ist wie so ein Polizist, der an der Straßenecke steht oder ein Blitzautomat und so nach dem Motto, jetzt habe ich dich gekriegt, ey, jetzt bist du zu schnell gefahren. Nein, so ist Gott nicht. Aber er prüft uns in dem Sinne, wie ein Vater, eine Mutter auch ihre Kinder prüfen. Hey, hast du deinen Schulranzen gepackt, sag ich mal? Hast du dein Butterbrot gemacht? Sind die Bremsen angezogen? Gott prüft uns. Er prüft unser Herz und schaut, wie wir es meinen. Und ich möchte heute Morgen 4 Situationen mit euch anschauen. 4 Punkte, die Gott immer wieder in deinem und in meinem Leben gebraucht, um unseren Glauben zu stärken, um unseren Glauben zu checken oder zu läutern oder zu uns zu zeigen, wo stehe ich eigentlich. Und ich sage dir, mindestens in einem dieser Punkte bist du gerade in einer dieser Situationen. Okay, bist du bereit? Seid ihr bereit? Es geht los. Der erste Punkt ist, Gott stärkt deinen Glauben durch ein einfaches Leben. Nein, eben nicht. Gott stärkt deinen Glauben durch Schwierigkeiten. Gott stärkt unseren Glauben, baut unseren Glauben durch Schwierigkeiten. Das erleben wir unser ganzes Leben. Das erlebst du im Natürlichen auf dieser Welt und das erlebst du auch, wenn du mit Gott unterwegs bist. Solange du auf dieser Erde bist, werden die Schwierigkeiten niemals zu Ende sein. Selbst die Leute, die ganz viel Geld haben und reich sind, selbst die haben Probleme und selbst die brauchen Lösung und die brauchen Jesus. Das Ding ist einfach, durch schwierige Umstände, Probleme, durch Druck, also alles, was dich an dein persönliches Limit bringt, ja, das lässt deinen Glauben wachsen. Das macht deine Muskeln stark. 1. Petrus 1, 6, da schreibt Petrus, Er sagt, freut euch deshalb von Herzen. Wow. Vor euch liegt eine große Freude. Yes. Auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Er sagt, dies dient nur dazu, um euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Ihr müsst wissen, dass Petrus das an die Gemeinden in Kleinasien schreibt, in die Kirchen oder Gemeinden damals in Kleinasien im ersten Jahrhundert und darüber hinaus, die damals eine brutale Verfolgung erlebt haben. Und er sagt, freut euch deshalb von Herzen. Er sagt, vor euch liegt eine große Freude, also, weil sie wussten, Jesus kommt wieder. Sie wussten, sie werden Jesus eines Tages sehen. Sie haben diese Hoffnung gehabt. Und dann sagt er, diese Verfolgung, diese Schwierigkeiten, und ich sage mal so, keiner von uns, der hier heute sitzt, die meisten jedenfalls, haben noch nie wirklich Verfolgung erlebt um ihres Glaubens willen. Keiner von euch wurde, vielleicht ein oder zwei Leute, wurden schon mal angeschnauzt, angespuckt oder geschlagen oder waren im Gefängnis oder Schlimmeres. Und er sagt, dies dient dazu, euren Glauben zu prüfen. Und dann ist es so, dass Gott letztendlich sagt, dein Glaube ist Gott so unendlich kostbar. Weil warum ist dein Vertrauen in Gott ihm so unendlich kostbar? Weil es das Einzige ist, was du mitnehmen wirst, wenn du von dieser Erde gehst. Wenn du heute gehst, kannst du nur deine Beziehung zu Jesus, zum Vater, zum Heiligen Geist mitnehmen. Deine Tiefe, die du jetzt in Gott heute gerade hast, kannst du mitnehmen. Alles andere hat keinen Bestand. Alles andere wird nicht mehr relevant sein, was du anhast, ob du morgen zur Arbeit musst, ob du viel Geld hast oder wenig Geld, ob du krank warst oder nicht krank warst. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Vater mehr erkennen, dass wir ihn mehr erkennen und dass du verstehst, er befreit dich nicht von den Umständen, Problemen deines Lebens, sondern er hat dich erlöst und befreit und du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet, aber die Umstände und die Probleme werden bleiben, solange wir auf dieser Erde sind. Ja? Deswegen geschieht auch nichts, was in deinem Leben passiert, durch Zufall. Nichts, was du erlebst, geschieht durch Zufall. Manchmal ist es so, ich habe es selber erlebt, bringe ich mich selber in größte Schwierigkeiten, weil ich ungehorsam war oder bin, weil ich leichtsinnig war oder bin. Aber selbst diese Sünde, diese Schuld, diese Leichtsinnigkeit benutzt Gott, um mich an sein Herz zu ziehen, um mich wieder dahin zu führen, um mich zu stärken, um meinen Glauben zu bauen, wenn ich das denn möchte, ja? Wenn ich denn bereit bin, umzukehren. So, ich sage nochmal ganz ausdrücklich, Gott ist nicht derjenige, der das Schlechte in dein Leben bringt, nein. Tatsache ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, heute Morgen, passiert nichts einfach nur so in deinem Leben. In Jesaja 48,10, da heißt es, ich habe dich geläutert, nicht so, wie Silber geläutert wird, und jetzt wird es hart oder auch tief, sondern im Glutofen des Leidens. Wow, habe ich gedacht, was ist das? Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal im Glutofen des Leidens war. Aber das ist der Moment, wo die Hütte brennt, ja. Das ist der Moment, wo du sagst, das hätte nicht passieren dürfen. Das ist der Moment, wo dein Leben dermaßen in Feuer steht, dass du nicht mehr weißt, wo unten und oben ist. Das ist dieser Glutofen des Leidens. Das kann Krankheit sein, es kann alles Mögliche sein. Und dieser Glutofen des Leidens, Gott lässt es zu, laut seinem Wort, es ist kein angenehmer Ort, im Gegenteil. Aber es ist der Ort, wo du und wo ich Veränderung erleben. Es ist der Ort, wo wir Buße, Reinigung und Umkehr erleben. Es gibt so viele schöne Tage in unserem Leben, ne? Und es ist cool, wenn wir chillen und es ist toll, wenn wir Urlaub machen und man muss auch Urlaub machen und sich entspannen. Aber ich sage da ganz ehrlich, wenn ich im Urlaub bin und manche denken ja auch, man kann Urlaub von Jesus machen, so manche Christen denken das tatsächlich, gerade an diesen Tagen, da ist deine Beziehung zu Jesus, die nimmt eher ab oder so, ne? Außer du suchst Gott und liest Bibel und liest Bücher. Es sind gerade die unangenehmen Tage. Es sind gerade die Tage mit den Herausforderungen, die mich stark gemacht haben. Das waren die Tage, wo ich gesagt habe, Jesus, heute brauche ich deine Hilfe. Heute musst du mir auf der Arbeit helfen. Heute brauche ich deine Gnade, dass ich da nicht runterfalle aus 100 Meter Höhe oder dass ich mich nicht mir den Hals breche oder dass es meinem Kollegen und mir gut geht. So, ne? Versteht ihr, was ich meine? Gerade in diesen schwierigen Tagen beten wir doch. So die vielen schweren Tage, ja, es hört sich jetzt ein bisschen heftig vielleicht an, wenn jemand in so einer Depression gerade ist, aber die schweren Tage formen unseren Glauben. Und dieser Glutofen, dieser Ofen ist ein Werkzeug des Schmieds gewesen oder des Schmieds auch heute noch, indem er Silber so lange erhitzt, bis alle Unreinheiten raus sind. Und weißt du, der Silberschmied weiß ganz genau, wann das Silber wirklich sauber oder rein ist, wann dieser Läuterungsprozess abgeschlossen ist. Nämlich dann, wenn der Schmied in dem Silber sein eigenes Spiegelbild erkennt oder sieht, dann weiß er, jetzt ist das Silber sauber, jetzt ist es rein, jetzt ist der Läuterungsprozess abgeschlossen, jetzt ist das Silber ready. Und Gott verändert dich und mich. Und weißt du, wie lange er das macht? Bis sein Spiegelbild, seine Herrlichkeit, sein Bild in deinem Leben sichtbar wird, in deinem Gesicht, in deinem ganzen Leben sichtbar wird. Dann weißt du, er hat diese ganzen Unreinheiten rausgeschmolzen. Okay? Und das Ding ist einfach, es ist ein feuriger, harter Prozess, aber der Heilige Geist macht es mit Sanftmut, mit Kraft, mit Vollmacht, solange du ihm Vollmacht gibst oder solange du ihm Erlaubnis gibst und nicht wegrennst und sagst, Herr, brenn alles in mir weg, brenn das weg, nimm das weg aus meinem Leben, was mich abhält, dir näher zu kommen. Nimm das weg, dass ich mein Leben neu jeden Tag auf den Altar, wirklich auf den Altar Gottes legen kann und dass ich jeden Tag dir nachfolge, mein Kreuz auf mich nehme. Okay, es sind ein paar Bücher noch und ich weiß, Römer 8, 28, Paulus schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er ausersehen hat, er hat dich ausersehen, er hat dich vorherbestimmt, ne? Die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Genau, deswegen alles, was passiert, dient dir zum Besten. Alles. Und das ist schon heftig, ne? Zu sagen, okay Gott, das soll mir wirklich zum Besten dienen. Ja, es ist so. Am Ende wird dein Glaube fest und unerschütterlich sein. Der zweite Punkt heute ist, Gott stärkt dein Glauben. Wie stärkt er unseren Glauben? Besonders durch sein Wort, durch seine Anweisungen, ja? Er stärkt deinen Glauben und meinen Glauben durch sein Wort, durch seine Anweisungen. Gott spricht durch sein Wort, durch den Heiligen Geist zu uns. Und wann immer er zu uns spricht, meint er es absolut gut. Und das Ding ist oft, dass das, was er uns sagt, oft uns nicht bequem ist. Ja, es ist uns unbequem. Oder wir sagen, nee, Herr, das gilt nicht für mich, das gilt für meinen Nachbarn, für meine Schwester, meinen Bruder, aber nicht für mich. Das gilt nicht heute, vielleicht nächstes Jahr, aber jetzt nicht. So, warum spricht Gott durch sein Wort zu uns? Einfach, er möchte unser Glauben, unser Vertrauen prüfen. Er sagt, vertraust du mir, Andreas? Er sagt zu mir, wirst du es tun, was ich dir sage und zeige? Oder bleibst du in dem alten Zustand? Bleibst du in deinem alten Zustand und sündigst weiter? Ihr wisst ja, Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ne? Also wurde damals benutzt bei den Bogenschützen, wenn sie den Pfeil abgeschossen haben und der Pfeil hat das Ziel verfehlt, dann haben sie gesündigt. Das heißt, Sünde heißt immer Zielverfehlung. Das heißt, alles, was ich nicht im Glauben und in Übereinstimmung mit seinem Wort und seinem Reden tue, ist letztendlich Sünde. Das ist Zielverfehlung in meinem Leben. Und am Ende werde ich vieles oder alles verpasst haben, weil ich mein Ding machen wollte, weil ich Gott letztendlich nicht gehorsam war, weil ich ihm nicht vertraut habe. Aber wenn er spricht, wenn er sagt, das möchte ich von dir, dann ist es so, dass seine Anweisungen gut sind. Und er testet meinen und deinen Glauben. Er testet dein Vertrauen und mein Vertrauen. So, ne? Er fordert uns auf, Dinge zu tun und Dinge zu lassen. Und er schaut einfach, machst du das, Andreas, oder machst du es nicht? Und ja, und die Prüfung lautet immer wieder, vertraue ich Gott genug, um das zu tun, was er sagt, auch wenn ich es nicht fühle und ihn nicht verstehe. Oft fühle ich das nicht und verstehe das auch nicht, was er von mir möchte. So, lebst du in Reinheit? Lebst du in sexueller Reinheit? Wartest du bis zur Ehe? Gibst du deinen Zehnten? Betest du? Gehst du die extra Meile mit deinem Menschen an deiner Seite? Und setzt du dich für den Schwächeren ein? Darum geht es eigentlich. wenn er dir was zeigt, sollen wir gehorsam sein. Ja, ein Beispiel aus dem Alten Testament, ganz bekannt. Das Volk Israel, ja, sie waren wie lange in der Wüste, weiß es jemand? 40 Jahre. Normalerweise hätten sie 14 Tage, also 2 Wochen gebraucht für diese Zeit, da durchzulaufen. Sie haben 40 Jahre gebraucht, komisch, ne? Gott versorgt sie aber, Gott prüft sie und er lässt jeden Tag oder nachts lässt er Brot vom Himmel fallen, dieses Manna. Und täglich versorgt Gott sie. Und wir lesen 2. Mose 16, 4. Da sprach der Herr zu Mose, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meinen Anweisungen befolgen oder nicht. Ob sie meinen Anweisungen Folge leisten oder nicht. So, macht das Sinn irgendwie, das, was Gott da mit ihnen gemacht hat? Habe ich gedacht, irgendwie macht das keinen Sinn, oder? Weil, wir als Family, wir fahren heute, wir machen Wocheneinkauf, ne? Also jetzt sind einige Kinder schon aus dem Haus, aber als wir alle da waren, oder machen wir jetzt auch noch, machen wir einen Wocheneinkauf. Oder wir fahren mindestens 2-mal die Woche einkaufen, weil dadurch sparst du Geld, Zeit und Kraft und Energie. Ist doch effektiv, oder nicht? Und es ist auch bequemer. Du kannst auch mal im Schlafanzug frühstücken. Also kannst aufstehen, an den Kühlschrank gehen und dir dein Essen rausholen, deinen Kaffee machen, deinen Tee und essen. Du kannst auch mal im Bett frühstücken. Ne? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber wird mal wieder Zeit. Du musst nicht erst losfahren und einkaufen. So. Du kannst natürlich auch im Schlafanzug zum Aldi gehen und dort essen. Na, das war jetzt ein Spaß. Kannst du machen, aber... Und auch wenn du krank wirst oder krank bist, ist es geschickter, Essen oder Nahrung im Haus zu haben. Aber Gott sagte ihnen, ich möchte, dass ihr immer nur für den jeweiligen Tag sammelt. Nur das, was ihr braucht. Und sie gehen auch über ihre Grenzen dann und machen auch Fehler und sündigen und so weiter. Und ich habe gedacht, Gott, aber warum denn nicht für 3 oder 4 Tage? So. Also ihr müsst verstehen, es war nicht Gottes Ziel, durch dieses Gebot irgendeinen Sinn oder ein logischen Zweck zu erfüllen, sondern Gott wollte einfach ihre Herzen prüfen. Er wollte wissen, werden sie mir gehorsam sein? Ja, würden sie mir jeden Tag vertrauen, dass ich sie für jeden neuen Tag versorge? So, und das ist ja auch für uns heute so. Ne? Gott kann uns nur für heute versorgen. Das, was gestern war, ist gewesen. Wenn du an morgen schon denkst und denkst, oh nein, morgen ist Montag, morgen muss ich zur Arbeit oder zur Uni oder keine Ahnung, ich muss zum Arzt, habe eine wichtige Untersuchung, was morgen ist, kannst du jetzt auch nicht, kannst du nicht beeinflussen, ne? Sondern nur heute zählt, heute mit Jesus unterwegs zu sein. Gott prüfte sie, werden sie mir vertrauen, dass ich sie jeden Tag versorge. Ja. Und sie haben es dann nicht geschafft und deswegen waren sie auch unter anderem 40 Jahre in der Wüste. Und Gott möchte nicht, dass wir 40 Jahre in der Wüste laufen, sondern dass wir wirklich in diese Verheißung das hineinkommen, was Gott für dein Leben hat und für mein Leben. Okay. Schauen wir uns nochmal 2 Leute an aus dem Alten Testament. Abraham, er war 75 Jahre alt. Und was sagt Gott zu Abraham? Er sagt, Abraham, ich möchte, dass du deine Sachen packst. Wir ziehen nämlich um oder du ziehst um. Ja. Und Abraham, also ich hätte gefragt, Gott, wohin denn? Wo geht's denn hin? Und Abraham hat auch gefragt, aber Gott hat ihm nicht gesagt, wo es hingeht. Nicht konkret zumindest. Ich hätte gesagt, Gott, ich brauche Infos. Wo geht's hin? Brauche ich eine Winterjacke? Oder reichen Sommerklamotten? Muss ich Sonnencreme mitnehmen? Oder was essen wir dort? Was gibt es da essen? Pizza, Pasta, Sushi oder was weiß ich? Keine Ahnung. Gott gibt mir noch eine Info, so sind wir oft so. Ne? Gott sagt, bitte tu das, geh los und dann willst du erstmal einen Plan haben, so einen 10-Punkte-Plan. Also das wird dich erwarten, das wird passieren. Aber Gott sagt zu Abraham, ich möchte, dass du losmarschierst. Ich zeige dir ein neues Land. Ich werde dir einen Weg zeigen, ein Land, das du gehen sollst. Und Abraham hat das getan. Er hat nicht das Wort Gottes gehabt, so wie wir heute. Er hat keine Gemeinde gehabt, er hat keine Glaubensgeschwister und keinen Podcast gehabt. So, das ist krass. Er geht los. Es heißt hier, durch den Glauben, Hebräer 11, 8, wir kommen gleich nochmal zu Hebräer 11, 7, durch den Glauben gehorchte Abraham. Durch den Glauben gehorchte Abraham. Durch das Vertrauen in Gott gehorchte Abraham. Das heißt, du kannst mal einen Kringel machen um das Wort Glauben und Gehorchen. So, darum geht's. Ihm zu gehorchen, ihm zu vertrauen. Es heißt dann weiter, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Das gilt auch vielleicht sogar für Menschen, die hier heute sind, die geflüchtet sind, Migranten. Ihr wusstet am Anfang nicht, wo ihr landen werdet und wie ihr landen werdet. Ihr wusstet nicht, ob ihr in Deutschland vielleicht ankommt. So, also ihr müsst euch mal vorstellen, er hat seine Heimat verlassen, er hat alles hinter sich gelassen. Oder auch Menschen hier in unserem Raum, die vielleicht flüchten mussten als Kinder, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkrieges mussten viele Menschen flüchten. Abraham war Gott gehorsam, ja, weil er ihm vertraut hat. Dann Noah, Noah kennt ihr auch, ne? Gott taucht auf und Gott sagt zu Noah, Noah, ich möchte, dass du ein Schiff baust, eine Arche. Und Noah sagt, ey Gott, ich bin hier mitten in der Wüste, es hat noch nicht mal geregnet, bis dahin gab es keinen Regen. Warum soll ich hier ein Schiff bauen? So, ne? Und Gott spricht zu Noah und er fängt an, die Arche zu bauen. Wisst ihr, wie lange er sie gebaut hat? Nicht 12 Wochen, nicht 12 Monate, sondern 120 Jahre hat es gedauert. 120 Jahre. Und als so im 80. Jahr oder 85. Jahr hätte ich gefragt, Gott, was soll das denn jetzt hier? Gib mir mal ein paar mehr Infos. Wie lange soll ich noch bauen? Und wann kommt der Regen? So, ne? Aber Noah war Gott gehorsam und er vertraute auf Gottes Stimme, heißt es. Hebräer 11, 7 nochmal, ganz kurz. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Du musst verstehen, wann immer Gott zu dir spricht, durch sein Wort, durch das Reden des Heiligen Geistes, vielleicht durch Geschwister, durch einen Traum. Natürlich musst du das prüfen, was Menschen zu dir sagen oder im Traum. Weißt du, in dem Moment prüft er dich und mich und er sagt, hey, willst du mir vertrauen, willst du mir gehorchen? Weil wenn du mir nicht vertraust, wird dein Glaube nicht wachsen. Vertraust du mir genug, das zu tun, auch wenn du es nicht willst oder nicht verstehst? Vertraust du Gott, dass er das ganze Große in deinem Leben sieht und genau weiß, was gut für dein Leben ist? Und wenn du Gott ignorierst, und ich habe Gott auch schon oft ignoriert, ich sage dir, du schadest nicht dem Vater, du schadest nicht Gott, sondern du schadest dir selber. Ich habe mir selber am Ende geschadet, weil ich Gott nicht vertraut habe. Ich musste extra Geld bezahlen. Ich musste Lehrgeld bezahlen. Ich musste nochmal im Kreis laufen. Ich musste nochmal in der Wüste gehen. Nochmal 40 Jahre in der Wüste oder wie auch immer. Das heißt, Gott sagt, hey, vertrau mir doch. Auch wenn du es nicht fühlst. Auch wenn es sich komisch anhört. Aber wenn ich dir etwas sage, vertrau mir und gehorche mir. Und du wirst erleben, dass dein Vertrauen wächst. So, du wirst also erleben, wow Gott, du bist wirklich gut. Du bist wirklich vollkommen gut. Du bist wirklich alles, was ich brauche. Du füllst mein Herz wirklich aus. Wenn ich mich wirklich von dir abhängig mache, du gibst mir wirklich alles, was ich brauche. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Lebst du das? Lebe ich das? Der dritte Punkt. Gott stärkt deinen Glauben. Ja, Gott stärkt durch den Glauben, durch Gelegenheiten zu investieren, zu geben. Also sei es Finanzen, sei es Kraft oder Zeit für Menschen. Gott prüft uns, besonders wenn es um unser Geld geht. Ist es ein Beispiel. Es kann aber auch in dem Bereich Kraft und Zeit fürs Reich Gottes oder für Menschen gehen. So, Gott liebt es, dein und mein Geld zu gebrauchen, um letztendlich mein Herz zu prüfen. Ja, er prüft mein Herz. Also für keine Sache auf dieser Welt, die Gott tut oder tun möchte, braucht er einen Cent von mir oder von dir, weil die Bibel sagt, alles Silber und Gold gehören ihm. Er braucht unser Geld nicht und mein Geld auch nicht. Aber jetzt kommt's, das ist sehr interessant. Er gebraucht deine Finanzen, meine Finanzen, deinen Besitz, um unser Herz zu prüfen. Ja. Das ist jetzt krass, was jetzt kommt. Also, nein, das ist einfach Hammer. Matthäus 6, 21, so ein unscheinbarer Vers, den Jesus gesagt hat. Er sagt, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Da, wo du dein Geld hingibst oder was du ausgibst, da ist dein Herz, sagt Jesus. Jesus sagt, hey, weißt du was, Freundchen, also, ne, er meint jetzt mich oder vielleicht auch dich, weiß ich nicht. Es gibt eine einfache Art und Weise zu prüfen, wo dein Herz wirklich steht heute Morgen oder überhaupt. Und zwar nicht, wie deine Gebete aussehen und dein Lobpreis und deine Hände, die du hebst oder dass du dich niederkniest oder dein Gottesdienstbesuch oder deine Kleingruppe. oder irgendeinen Dienst, den du für Jesus tust. Sondern, weißt du, Jesus sagt, ich schaue auf deinen Kontoauszug und ich schaue einfach, wo du deine Finanzen einsetzt und wie du sie einsetzt. Ob du sie für dich und auch für das Reich Gottes einsetzt oder auch für mich und das Reich Gottes, sorry. So, da, wo du dein Geld ausgibst, sagt Jesus, das ist dir wichtig. Und ich sage euch eins, wir dürfen Geld ausgeben, wir dürfen unser Leben auch, das, was Gott uns gegeben hat, davon, von diesen Früchten leben und sie genießen. Und wir müssen es sogar, damit wir leben und ja, damit wir leben können. Und wir dürfen auch mal Urlaub machen, wie ich vorhin schon, glaube ich, sagte. Aber Jesus sagt, da, wo dein Geld hinfließt, dein Reichtum, da ist auch dein Herz. Und überleg mal ganz kurz, wenn du jetzt so auf deinen Kontoauszug schaust, nicht, dass du jetzt vom Schreck kriegst und schreist, aber wenn du auf deinen Kontoauszug schaust, wo gibst du dein Geld hin? Wo gibst du dein Geld für aus? Ja? Jesus sagt, dass wir unser Herz lenken können. Er sagt, da, wo du dein Geld hingibst, da ist auch dein Herz. Soll heißen, wenn du merkst, mein Herz ist nicht da, wo es sein soll, laut Jesus, es schlägt für die falschen Dinge oder es schlägt vielleicht für die nebensächlichen Dinge, dann kann man sagen, Herr, verändere mich, dass ich mein Geld, mein Reichtum dahin gebe, wo du es haben möchtest. Und ich sage dir eins, du wirst es merken, dein Herz wird nachkommen. Dein Herz wird sich verändern, glaub es mir. Ich habe das selbst erlebt. Ich weiß, ihr kennt die Story schon, die meisten. Ich bin frischgläubig, ich wollte meinen Zehnten nicht geben, habe das irgendwie nicht verstanden, war gerade 3 Monate gläubig, keine Ahnung. Rosi sagte mal zu mir, wir waren damals noch befreundet, verlobt, und sagt zu mir, hey, du musst deinen Zehnten geben, Andreas. Ich sage, nein, ich habe nur ein kleines Ausbildungsgeld, ich mache das nicht. Und dann hat sie mich immer wieder bearbeitet, ne? Hat gesagt, du musst das geben, und das Wort Gottes sagt es auch. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache das mal. Dann habe ich das gemacht, aber widerwillig, so am Anfang. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwann kam Freiheit und Freude und ich habe immer weniger Geld auf dem Konto gehabt, habe mich geärgert zum Teil, aber ich habe gemerkt, Gott segnet mich und er hat mein Herz verändert. So. Und am Ende hatte ich sogar mehr Geld. Gott hat mich gesegnet, indem mein Chef mir, weiß ich nicht, keine Ahnung, Lohnerhöhung gegeben hat oder so. Jesus sagt, das möchte ich auch noch mal kurz sagen, Lukas 16, Vers 11, er sagt, Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Also wie soll Gott dich über Meer setzen? Oder wir werden eines Tages sogar im Himmel, ne? Werden wir dürfen wir Dinge entscheiden. Wer wird uns über die wahren Reichtümer des Himmels, oder wie soll er dich dann einsetzen? Über Dinge, die, sag ich mal, sein Reich betreffen. Wenn wir nicht im weltlichen Besitz vertrauenswürdig sind. Jesus sagt also, es gibt einen Zusammenhang mit deinen Finanzen, mit dem Umgang deiner Finanzen und deinem geistlichen Wachstum. Das ist interessant, ne? Das heißt, der richtige Umgang mit deinen und meinen Finanzen lässt dich und mich geistig wachsen. Und Gott wird uns mehr anvertrauen. Und er sieht, es funktioniert und der Glaube wächst und er gibt dir wieder etwas. Und er gibt dir wieder etwas, weil du ihm deine Finanzen unterstellst. Genau. Gott prüft uns. Und er sagt manchmal Dinge, bitte spende was und gib was, obwohl wir gar nichts haben. Oder Gott redet und zu meiner Frau redet er manchmal noch klarer und sagt, gib einen größeren Betrag. Und ich denke so, nein, es war jetzt doch zu viel. Aber er sagt, vertraust du mir, Andreas? Das, was immer du mir gibst oder was du mir meinen Kindern gibst, hey, ich werde euch dafür belohnen. So, ne? Gott prüft uns. Geld prüft aber auch Gott, ob er vertrauenswürdig ist, quasi. Lesen wir nämlich Malachi 3, Vers 10, das lese ich noch mal kurz. Da heißt es einmal, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Also 10% deines Einkommens. Netto oder brutto kannst du entscheiden, welchen Segen du haben willst. Dein Vertrauen entscheidet. Aber es ist interessant, 10% im Alten Testament, schon im Neuen Testament gibt es das sogar noch mal krasser aufgeführt bei Paulus. Interessant ist, die Zahl 10 in der Bibel hat immer was mit Prüfung zu tun, habe ich schon mal gesagt auch. Wenn die Zahl 10 vorkommt, dann sehen wir im Alten wie auch im Neuen Testament immer wieder Prüfungen. Zum Beispiel, Gott gab 10 Gebote, um sein Volk zu prüfen. Werden sie nach meinem Maßstab leben? Gott schenkte 10 Plagen in Ägypten, um den Pharao abzuchecken, wann lässt er endlich sein Volk ziehen. Jakob wird 10-mal von Laban betrogen. Daniel bittet um 10-tägiges Gemüsefasten vor dem König. Oder Jesus erzählt von den 10 Jungfrauen. Ja? Oder Jesus sagt in Offenbarung 2, spricht er von der Gemeinde in Smyrna, 10 Tage wirst du geprüft werden. Und Gott prüft dein Standhalten in der Verfolgung. Und nun sagt Gott, bringt den Zehnten. Diese Aufforderung ist eine Prüfung. Aber nicht nur an dich, sondern auch Gott lässt sich daran prüfen, sagen wir es mal so. Gott lässt sich daran, weil es heißt hier, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte, sagt Gott. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott sagt, hey, schau doch mal, ob ich mein Versprechen einhalte gegenüber dir. Schau doch mal, ob ich mein Versprechen einhalte und ob du mir vertrauen kannst. Gott prüft dein Herz und er prüft mein Herz und er stellt aber auch seine Treue dabei auf die Probe und sagt uns, hey, du kannst mir vertrauen. Der vierte und letzte Punkt heute, ganz kurz noch. Gott stärkt deinen Glauben und mein Glauben, unser Vertrauen durch Zeiten des Wartens. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich warte nicht unbedingt gerne. Vor allem, wenn es sinnlos ist, wie auf der 1 im Stau vor der Weserbrücke die nächsten 2, 3, 4 Jahre, dann wird sie renoviert sein oder repariert sein, dann bauen sie einfach eine neue Brücke. Also es gibt kaum etwas, was unseren Glauben so herausfordert wie Warten. Ja? Gott, also nochmal, Gott liebt es, dich zu beschenken, ne? Und er beschenkt dich. Aber weißt du was? Das Wunder, die Gebetserhörung verändert nur deine Umstände. Aber das Warten verändert dich. Oder das Warten verändert dein Leben. Das Warten verändert dein Herz. Das Wunder, die Gebetserhörung, ändert nur deine Umstände in dem Moment, was natürlich auch wichtig ist. Aber wirkliches Warten verändert dein Herz. Und ich weiß nicht, worauf du wartest, vielleicht auf ein Baby gerade oder hast gerade ein Baby bekommen oder ich weiß es nicht, auf Heilung oder dass jemand sich in deiner Familie für Jesus entscheidet. Vielleicht wartest du auf einen neuen Job oder auf einen Partner endlich. Oder du suchst Gott und du gehst tiefer und wartest, dass er dir antwortet und dass er deinen Charakter verändert. So, das Volk Israel haben wir gerade gehört. Ja, 40 Jahre waren sie in der Wüste. 40 Jahre brauchten sie für eigentlich 2 Wochen. Warum? Weil Gott ihre Herzen geformt hat. Stell dir mal vor, sie wären mit ihrer Bockigkeit, ihrer Sturheit, ihrer Schuld nach 14 Tagen ins verheißene Land eingezogen, in Israel angekommen. So wie sie waren, so wie sie drauf waren. Ihr wisst ja, wie sie drauf waren, ne? Habt ihr schon mal gelesen? Sie hätten doch alles zerstört, oder? Sie hätten es nicht geschafft, in Israel, in dem verheißenen Land, das zu leben, was Gott für sie geplant hatte. Weil ihre Herzen noch so verkehrt waren. Weil ihre Herzen noch so verdorben waren und sie immer noch in Ägypten, sag ich mal, rumhingen sozusagen. Gott brauchte 40 Jahre, um sie zu formen. Und Freunde, wir müssen es lernen, ja, gut zu warten. Wir müssen es lernen, gut zu warten. In der Zeit des Wartens verändert Gott dein Herz und mein Herz und unser ganzes Leben so kraftvoll. Und ich weiß, dass es oft sehr anstrengend und sehr wehtun kann. Aber durch das Warten wirkt Gott mehr in deinem Leben als alles andere. Verstehst du das? Durch das Warten wirkt Gott mehr in deinem Leben als alles andere. Und er baut deinen Glauben und er verändert deinen Charakter. Das ist so heftig. Es ist so heftig. Stell dir vor, Gott würde jedes Gebet sofort beantworten. Stell dir mal vor, er würde jedes Gebet sofort beantworten. Stell dir mal vor, Johanna und Yannick, die haben jetzt kleine Kids und immer wenn das Kind schreit, Mama kommt an und hier Schnuller und hier Essen und hier Spielzeug und hier hast du alles. Was wäre das? Das wäre unmöglich. Die hätten irgendwann nur noch Stress und sie hätten Kinder, die sofort alles haben wollen. Weißt du, ob du Kinder kennst, die immer und alles haben wollen. Es gibt auch Erwachsene, die immer und alles haben wollen. Das siehst du. Und das ist ein Desaster dann. Und deswegen, Gott lässt uns bewusst warten. Er stillt auch nicht sofort jedes Bedürfnis. Er nimmt auch nicht sofort jedes Problem hinweg. Weil dann bräuchten wir auch kein Glauben, kein Vertrauen in ihm. Wir würden nicht wachsen. Okay, Schlussphase. 5. Mose 8,2. Okay, das Ding springt immer irgendwie. Da heißt es, erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Okay? Vielleicht bist du gerade so in einer Wüstenzeit oder schon länger. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott Dinge endlich erfüllt oder dass er Dinge, die er dir gesagt hat, dass sie passieren. Und du fragst dich, Herr, wie lange noch und warum so lange noch? Und ich möchte dir heute Morgen sagen, warte im Vertrauen, weil Gott kommt nicht zu spät und Gott ist auch nicht in Eile, auch wenn du keine Zeit mehr hast oder wenn du denkst, du hast keine Zeit mehr. Abraham und Sarah haben sehnsüchtig auf ein Baby gewartet. Und wir lesen im Hebräer 4, Vers 20, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Und jetzt kommt es, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Das heißt, mit jedem Tag des Wartens wuchs der Glaube von Abraham. Hammer, oder? Mit jedem Tag, wo er warten musste, wuchs das Vertrauen in Gott. Und so möchte ich sein. Ich möchte jemand sein, Herr, ich warte. Ich warte auch schon für Dinge schon lange. Ich bete schon lange für Dinge in meinem Leben oder Gott, die Dinge, die Gott mir gezeigt hat. Aber ich möchte ihm vertrauen, dass er das tun wird. So. Es bringt mich immer wieder in seine Gegenwart, in seine Nähe, dass ich merke, ich brauche ihn mehr als alles andere. Und zwar brauche ich ihn jeden Tag. Und deswegen, dadurch wächst der Glaube. Und das ist die Einladung heute Morgen an dich so. Zieh dich nicht zurück, sondern sag, Jesus, ich vertraue dir auch heute, diesen Tag. Ich vertraue dir jeden Tag neu. Und nicht, weil ich alles verstehe, nicht, weil alles leicht ist, sondern weil du treu bist. Und ich stelle mich auf dein Wort und ich schaue auf dich und ich möchte, dass du meinen Glauben stärkst, mein Vertrauen, dass es größer wird, damit ich da, weiß ich nicht, siegreich weitergehen kann. Und das, wir dürfen auch ganz ehrlich sein. Manchmal sind wir so an so einem Punkt, wo ich sage, hey, ich kann nicht mehr. Ich kann dir da nicht vertrauen, nicht mehr glauben. Und selbst dann ist es so, dass Gott kommt, der Heilige Geist kommt und dich tröstet. Oder sein Wort dich tröstet. Oder es kommt jemand und sagt, komm, ich bete für dich. Komm, ich nehme dich so in den Arm. Wir gehen jetzt ein Stück zusammen, diese extra Meile. Und das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Okay, ich möchte dich einladen, ich möchte dich einfach ermutigen, dass du, wenn du Gott schon vertraust, ist es super. Aber ich möchte dir sagen, wenn du Jesus Christus heute Morgen nicht kennst, dass du heute Morgen diesen Schritt tust, diesen Glauben hast, ich gehe jetzt auf Jesus zu. Ich vertraue Jesus bis heute, ich vertraue ihm schon irgendwie, aber ich habe ihm noch gar nicht mein ganzes Leben wirklich anvertraut. Und ich möchte einfach ein Gebet beten, laut. Und du kannst es laut mitbeten, wenn du möchtest. Und in diesem Gebet kommen wir zu Jesus Christus und vertrauen ihm unser Leben an. Und wenn du das von Herzen tust, wirst du gerettet werden. Er wird dich annehmen, er wird dir ewiges Leben geben. Und in dem Moment, wo du das von Herzen betest, schenkt er dir seinen Heiligen Geist. Und du wirst erleben, dass Gott in dein Leben hineinkommt. Okay, lass uns das mal beten. Wenn du möchtest, kannst du es laut mitbeten. Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Vertrauen. Ich gebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Herz. Ich mache dich heute zum Herrn meines Lebens. Vergib mir all meine Schuld und reinige mich von aller Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du von den Toten auferstanden bist, damit ich heute neues Leben von dir empfange. Und ich nehme dieses neue Leben von dir heute und werde heute Teil deiner Familie. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst und dass du mich niemals alleine lässt mehr. In Jesu Namen. Amen.